Ja, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite einen wunderschönen Pfingstsonntag hier bei euch in Pfullingen. Ich bringe an dieser Stelle ganz herzliche Grüße aus der Heimatgemeinde in Metzingen mit. Ich danke aber auch für das entgegengebrachte Vertrauen eures lieben und geschätzten Pastors Johann für die Einladung. Danke ich recht herzlich und wünsche auch ganz erholsame Ferientage, da wo ihr auch seid. Die Tageszeitung, die Welt, hat eine Überschrift rausgebracht unter einem Text dazu. Aber die Headline lautet: Pfingsten, die große Unbekannte im Feiertagskalender. Und irgendwo hat die Zeitung, die Welt, auch recht. Ich habe mal eine Umfrage angeschaut, nicht von irgendwo eine Umfrage, sondern vom Statistischen Bundesamt. Bestätigt und beglaubigt, 47% der Deutschen wissen, es handelt sich dabei um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt mag man froh sein, wow, es sind immerhin 47%, oder man mag erschrocken sein über die Zahl. 23% sind so ehrlich und sagen, bevor ich mich blamiere, ich habe einfach keine Ahnung. Vielleicht auch sehr weise, so zu handeln, im Vergleich zu den Antworten, die jetzt kommen. 15% sagen, es handelt sich dabei um die Auferstehung Jesu. Jeder siebte Deutsche sagt, es handelt sich heute um die Auferstehung Jesu. Dramatischer ist es, was 12% sagen, das ist nahezu jeder achte. Heute feiern wir Maria Himmelfahrt. Und auch heftig, jeder 5%, jeder 20. sagt, heute handelt es sich um die Kreuzigung Jesu. Wir wissen Bescheid als Gemeinde, davon gehe ich aus. Heute feiern wir Pfingsten. Gott gibt seinen Heiligen Geist, um Jesu Auftrag, den Gemeindebau, zu erfüllen, aber auch gleichzeitig, dass Gott in uns Wohnung nehmen kann, wirken kann und bis er uns zu sich nimmt, versprochen, fest manifestiert, in uns bleibt, bis zum Zeitpunkt der Entrückung unseres Ablebens, bis wir bei ihm sind. Das wissen wir, das glauben wir, dessen sind wir überzeugt. Aber es gibt etwas, wo wir vielleicht um Pfingsten herum vielleicht dennoch nicht so gut wissen. Es gibt Fakten um Pfingsten herum, aus dem Wort Gottes extrahiert, die uns als gläubige Gemeinde dennoch weniger bekannt sind. Nämlich, wie wurde denn diese Geburt der Gemeinde eigentlich vorbereitet? Wie wurde dieses Pfingstfest, wo wir aus der Apostelgeschichte 2 kennen, diese großartige Predigt des Petrus, die Bekehrung von 3000 Seelen in Jerusalem, die Geschichte kennen wir, aber wie ist Petrus, wie ist die werdende Gemeinde auf dieses Event eigentlich vorbereitet worden? Jede Geburt wird vorbereitet. Auch die Geburt der Gemeinde wurde vorbereitet. Dass jede Geburt vorbereitet wird, sehen wir in unserem eigenen Leben. Wir entscheiden uns kurz vor der Geburt oder länger davor für das Krankenhaus. Gehe ich nach Tübingen, nach Reutlingen oder nach Nürtingen? Oder mache ich es zu Hause? Wir entscheiden uns für den Namen eines Kindes. Nicht erst am Tag der Geburt, sondern wissen es vielleicht schon vor der Zeugung. Aber spätestens im Laufe der Schwangerschaft wird es zeitig. Da brauchen wir Namen. Wir bereiten uns vor. Wir bereiten uns vor, wie wir das Zimmer streichen. Wird es blau für einen Jungen oder rosa für ein Mädchen? So mal ganz altbacken auch zum Ausdruck gebracht. Wir beschaffen Kleidung. Leihen sie uns aus oder haben noch vom älteren Geschwisterchen Kleidung. Wir kaufen einen Maxi-Cosi fürs Auto. Wir bereiten uns auf die Geburt vor. Manche gehen sogar so weit und müssen in manchen Städten bereits die Kindergartenanmeldung vollbringen. Mit der Bestätigung der Schwangerschaft, sonst gibt es keinen Kindergartenplatz 3, 4, 5 Jahre später. Wir sehen, eine Geburt wird vorbereitet und nicht anders geht Gott in seinem Wort eben mit der Gemeinde vor. Die Vorbereitung der Geburt der Gemeinde. Das soll das Thema heute auch sein. Jesus bereitet die Geburt der Gemeinde vor. Eine vielleicht für uns weniger präsente Tatsache im Wort Gottes. Weißt du, dass Jesus das sehr sorgfältig getan hat? Sind wir uns dessen bewusst, dass Jesus sich sehr viel Mühe gegeben hat und nichts dem Zufall überlassen hat, seine Jünger und die werdenden Gläubigen auf dieses Event Pfingsten vorzubereiten? Wen gebraucht er dafür, um dieses Event vorzubereiten? Wie ging Jesus vor, damit seine Apostel, seine Jünger vorbereitet sind für diesen großen Tag, den es so noch nie gegeben hat, damals in Jerusalem. Jesus geht so vor, indem er seine Zeugen befähigt. Er bereitet die Zeugen vor, er bereitet seine Apostel vor, um diesen Tag Pfingsten zu verstehen, um ihn vielleicht zu verdauen, um nicht so erschlagen zu sein wie alle anderen in Jerusalem. Und das sehen wir, dass es auch funktioniert hat, weil in Apostelgeschichte 2, Vers 14, als Petrus dieses Pfingsterlebnis hatte mit der Gemeinde, da war er sehr gefasst. Er sagt, er stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redet zu ihnen, Männer von Judäa und die alle, die in Jerusalem wohnt. Dies sei euch kund und nehmt zu Ohren meine Worte, wir sind nicht betrunken und so weiter und so fort. Petrus reagiert gelassen. Warum? Weil Jesus diesen Tag vorbereitet hat, weil er dieses Event Pfingsten sorgsam geplant hat, diese Geburtsstunde der Gemeinde, indem er seine Zeugen eindrücklich in die Schule genommen hat und sie vorbereitet hat nach seiner Auferstehung. Wir wissen es selbst aus unserem Leben, wie wichtig es ist, Zeugen zu haben, weil viele Verbrechen ohne Zeugen gar nicht erst aufgeklärt werden können. Jahrelang oder zeitlebens bleiben Beteiligte oder Opfer eines Verbrechens in Ungewissheit, ob der Täter überführt wird, weil es keine Zeugen gibt. Viele Urteile werden gar nicht gesprochen, Schuldige werden gar nicht ausgemacht, weil ein Tatvorgang nicht mehr rekonstruiert werden kann, weil es an Zeugen, an gut tickenden, standfesten, mutigen Zeugen fehlt. Es war oft keiner da, der geradlinig und mutig berichten kann, sodass saubere Urteile gefällt werden können. Es ist schade, wenn es keine Zeugen gibt. Und Jesus weiß, wie wichtig diese Zeugen sind für diesen Geburtstag der Gemeinde. Er weiß, dass auf Zeugen, auf seinen Aposteln, eine große Last liegt. Vielleicht noch viel größer als auf uns. Deswegen ist der Text so wichtig für uns, den wir uns gleich anschauen wollen. Zeugen haben eine große Last auf sich. Sie sind oft das Zünglein an der Waage, wie ein Urteil nachher ausgesprochen wird. Wir kennen es aus zahlreichen Filmen, dass Zeugen oft bedroht werden, dass Zeugen angezweifelt werden, dass sie angeschrien werden vor Gericht, dass sie hinterfragt werden, dass sie auch manchmal bestochen werden, dass sie in den härtesten Fällen in Zeugenschutzprogramme kommen und eine neue Identität bekommen. Ich selber war letztes Jahr Zeuge am Amtsgericht Bad Urach, weil ich in einen Unfall mit einem Motorradfahrer verwickelt war und beim Vorbereiten dieses Textes ist mir dieser so präsent vor Augen geworden, welchen Druck Zeugen auszuhalten haben. Viel größer als den Druck, den ich auszuhalten hatte. Ich war vor Gericht und bin von allen Seiten bombardiert worden. Vom Richter, vom stellvertretenden Richter, vom gegnerischen Anwalt, vom anderen Anwalt des Klägers. Und sie haben mich gefragt, Herr Hinrich, wie sind Sie denn gefahren, als das Motorrad in Sie reinfuhr? Und ich sage so, ja, so Schrittgeschwindigkeit etwa, so 8, 9, 10 km/h. Dann kommt die Frage, ja, Schrittgeschwindigkeit oder 9 km/h? Sie wissen schon, dass Schrittgeschwindigkeit bis zu 7 km/h ist. Und ich so, ja, ungefähr 7. Ja, ungefähr hilft uns hier nicht weiter. Sie sind Zeuge, hier geht es um ein Urteil. Wie sind Sie denn gefahren? Und das hat einen schon unsicher gemacht, weil es wirklich um einen schwerwiegenden Unfall ging. Und ich habe dann versucht, mich dazu zu rappeln, zu sammeln, habe gesagt, ja gut, dann war es schon Schrittgeschwindigkeit, wie man eben an eine Kreuzung heranfährt, so wie ich an die Kreuzung herangefahren bin. Ja, Sie sind ja über die Kreuzung gefahren, sage ich, ja, am Ende schon. Ja, wann, am Vor- oder nach dem Unfall? Ich sage so, während des Unfalls. Ja, wie während des Unfalls? Sie standen doch schon in der Kreuzung. Ich sage so, ja, ich stand in der Kreuzung, aber es war Rush-Hour, also bin ich schrittchenweise vorgegangen. Ja, und dann, wie ist der Motorradfahrer denn gestürzt? Ist er an Ihnen vorbei, links oder rechts? Ich sage so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall lag er neben der OMV. Ja, dann war es ja rechts. Und Sie sagen, Sie wissen es nicht. Und ich sage so, ja gut, dann war es halt rechts, wo die OMV-Tankstelle war. Und wie weit ist er gerutscht? Ja, 15 bis 20 Meter. Wie viel waren es genau? Sag ich, ja, vielleicht waren es 20 Meter, so 3 Autolängen. Sie wissen schon, dass 3 Autolängen keine 20 Meter sind. Und so ging es die ganze Zeit. Und Zeugen werden verrückt gemacht. Ich wollte am liebsten aufstehen und gehen, aber das durfte ich auch nicht. Zeugen werden unter Stress gesetzt und der Jesus Christus weiß es, wie seine Zeugen, die am Pfingsten dieses Highlight erleben werden, wie es ihnen später gehen wird, wenn sie von ihm Zeugen werden. Jesus wusste, was Zeugen mitmachen würden. Er weiß, was sie durchhalten müssen. Er hat diese Menschen 3 Jahre geformt, aber diese 3 Jahre waren nicht Genüge. Er hat sie nochmal nach seiner Himmelfahrt oder vor seiner Himmelfahrt, nach seiner Auferstehung, noch einmal 40 Tage begleitet. Jesus wusste zwei Dinge über seine Zeugen, die nachher die Gemeinde bauen werden, die am Pfingsten präsent sein werden. Über seine Apostel, über seine 11 verbliebenen Apostel wusste Jesus zwei Dinge. Er wusste, was sie für einen Charakter hatten, erstens. Und deswegen war es so wichtig, dass er sie vorbereitet auf Pfingsten und auf das, was die Gemeinde mit sich bringt. Er kannte sie so gut und wusste, ich muss noch mal 40 Tage bei ihm bleiben. Warum kannte er sie so gut? Nun, weil sie voller Zweifel waren. Philippus hatte Angst, dass das Geld bei der Brotvermehrung nicht reicht. Matthäus 28. Und Matthäus 18 kam es auch zum Ausdruck. Er wusste, dass sie pessimistisch sind. Thomas, lass uns mit ihm gehen, dass wir sterben. Er wusste, dass sie ungläubig waren. Auch der Thomas, der nach der Auferstehung, aber auch wie die anderen, nicht glauben konnten, dass es der Herr ist. Er wusste, dass sie von Menschenfurcht, aber auch von Missgunst gepackt sind. Petrus hat am Feuer Angst vor einer Magd. Missgunst. Als es um Johannes geht nach der Auferstehung, was ist denn mit diesem Jünger, Johannes 21? Was ist denn mit diesem? Und Jesus muss Petrus maßregeln, lass das meine Sache sein. Jesus wusste, dass sie jähzornig sind. Die Boanerges, diese Donnersöhne, Jakobus und Johannes wurden so genannt. Jesus kannte ihren Charakter, dass sie auch voller Materialismus steckten. Sie wollten das Reich auf Erden haben. Sie haben sich links und rechts vom Herrn im Himmel schon gesehen. Sie wussten, dass sie voller Geldliebe steckten. Zumindest Matthäus vor seiner Berufung. Judas ist daran krepiert, an der Geldliebe. Jesus wusste, dass sie die Kontenance verlieren. Simon, dieser Zelot, der für Jesus eiferte oder für das Reich Israels eiferte, und Petrus selbst, ähnlich wie ein Zelot, mit dem Schwert für Jesus in Gethsemane eiferte. Jesus kannte den Charakter seiner Jünger und deswegen muss er sie nochmal vorbereiten auf Pfingsten und auf die Gemeindearbeit. Und ein zweites wusste er neben seinem Charakter. Zweitens, er wusste, welche Herausforderungen Pfingsten nachher mit sich bringen wird. Jesus kannte bereits die Herausforderungen, die das Gemeindeleben mit sich bringt. Er wusste, dass sie schwere Aufgaben zu erfüllen hatten, dass sie Mitarbeiter finden mussten, die am Reich Gottes mitbauen, dass die Jünger, die Apostel Streitigkeiten lösen mussten, dass sie Konflikte bewältigen müssen, dass sie große Widrigkeiten überstehen müssen, Schläge und Bedrückung aushalten müssen, dass sie diese großen Fußstapfen, die Jesus hinterlässt, füllen müssen. Jesus kennt die Aufgabe der Gemeinde, deine und meine Aufgaben. Er kennt die Herausforderungen und kennt auch unsere Widrigkeiten in der Gemeinde. Die Streitigkeiten, die hier in der Gemeinde stattfinden, die Lieblosigkeiten, die Unterdrückungen, die vielleicht die Reibereien. Das weiß ich nicht, weil ich diese Gemeinde gut kenne. Ich weiß es, weil ich meine eigene Gemeinde kenne. Ich weiß es, weil ich mich selbst kenne. Und Jesus Christus weiß dieses bereits im Vorfeld. Und deswegen rüstet er jetzt vor Pfingsten 40 Tage lang seine Zeugen, seine Apostel aus, um diesen Pfingsttag, wenn dieser große Schlag kommt, gewappnet zu sein. Und jetzt lasst uns den Text lesen, um dieses Ausrüstungswerkzeug zu verstehen. Dieses Paket, was der Jesus hinterlassen hat. Diese Werkzeuge der Ausrüstung, dieser Zeugen, die noch so viel auszuhalten haben, auf Pfingsten hin vorbereitet zu werden. Lasst uns diese Werkzeuge anschauen im Hinblick, dass bald die Gemeinde geboren wird. Wir finden diesen Text in Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11. Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11. Und schauen uns die Rüstwerkzeuge der Zeugen Jesu an, mit Hinblick einer gut vorbereiteten Geburt der Gemeinde. Da heißt es: Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hat, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, denen er sich auch nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg, und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Bis hierher der Text, den wir uns anschauen wollen. Wir möchten in diesem Text 6 Rüstwerkzeuge anschauen, die der Herr seinen Aposteln gegeben hat im Hinblick auf Pfingsten. 6 Werkzeuge, um vorbereitet zu sein als Zeugen, wenn er die Gemeinde gebären wird. Das erste Werkzeug, was er mitgibt, ist das Fundament. In Vers 3a sehen wir es, indem er sich nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat. Das erste Werkzeug ist das Fundament. Nach dieser 40-tägigen Unterweisung gibt er ihnen noch eine Festigung mit, einen letzten Schliff quasi, wo sie ihn nochmal ihn anfassen können, wo sie nochmal hören können, ihn nochmal sehen können, ihn noch einmal wahrnehmen können, wie sie nochmal sehen können, wie ihnen das Essen vor den Augen zubereitet. Letzte Wegweisungen nochmal zu bekommen. Bestätigung und Beweise seiner Auferstehung. Ein sicheres Fundament ist das erste der 6 Werkzeuge, die die Apostel bekommen. Und dieser Begriff, den wir hier sehen in Vers 3, Kennzeichen, ein griechischer Begriff, der heißt im Griechischen Tekmerion. Ein einziges Mal kommt dieser Begriff in der Bibel vor. Es ist ein sehr starker Begriff, es ist ein juristischer Begriff, ein Begriff vollen Gewichtes. Tekmerion, einmal, bedeutet auf Deutsch unwiderlegbare Kennzeichen. Er gibt ihnen nach der Auferstehung nochmal 40 Tage ein Powerprogramm, unwiderlegbare Kennzeichen. Er geht täglich, Schritt für Schritt, nochmal mit ihnen mit, 40 Tage, Tag für Tag. Er will ihnen 40 Tage eine solide Basis schaffen, Sicherheit für die Jünger. Er ist wahrlich gestorben, er ist wahrlich auferstanden und nun lebt er wieder. Und nach diesen 40 Tagen werden sie sehen, wie er auffährt. Jesus begibt sich nochmal auf das Niveau der Jünger herab. Eigentlich wäre Jesu Auftrag erfüllt gewesen. Er ist geboren worden nach dem Propheten von einer Jungfrau, in Bethlehem auf die Welt gekommen, hat den Willen seines Vaters getan, hat verkündigt, hat geheilt, das Evangelium verbreitet, ist gestorben, ist im Grab gewesen, ist auferstanden. Eigentlich ist das ganze Evangelium erfüllt worden. Eigentlich war alles nach dem Plan des Vaters für das Evangelium erfüllt. Und trotzdem gönnt der Herr Jesus diesen Aposteln nochmal 40 Tage Gegenwart. Nochmal 40 Tage on top, obendrauf, obwohl das Werk vollbracht war. Warum tut er das? Der Jesus will eine sichere, feste Basis noch einmal festigen. Denken wir zurück an die Einleitung. Er kannte seine Jünger, er kannte ihren Charakter und er kannte und kennt die bestehenden Herausforderungen, die an den Tag treten werden. Jesus hatte noch mal 40 Tage Geduld mit ihnen, auch mit ihren Schwächen. Ganz anders als wir es häufig sind, ist der Herr mit seinen Jüngern hier, um ihnen die Basis zu schaffen. Wir sind sehr häufig ungeduldig mit Menschen, die schon lange in der Gemeinde sind, lange Kinder Gottes sind. Wir werden vielleicht schnell müde, ein und dieselben Dinge immer wieder zu erklären. 3 Jahre, die Apostel erlebt hatten, hautnah, intensiv mit Jesus Christus persönlich, haben Jesus nicht genügt, nochmal 40 Tage draufzusetzen. Und wir denken so häufig, blickt er es denn immer noch nicht? Wie lange soll er denn noch diese Kinderstunden-Theologie aufsaugen und sich in dieser wälzen? Wann erfasst er es endlich? Wir sind schnell langweilt von diesen einfachen Fragen, die wir vielleicht gestellt bekommen von jungen oder mittelalten Geschwister im Glauben. Und wir sind langweilt oder stöhnen drunter, immer dieselben Fragen zur Heilssicherheit, immer dieselben Fragen zum freien Willen, ach, immer wieder dieselben Fragen zur Entrückung oder zum tausendjährigen Reich oder wie auch immer. Wir fragen uns, Mensch, verstehe das immer noch nicht. Geschwister, wir können hier in dieser Vorbereitung auf die Geburt der Gemeinde von Jesus lernen, indem er sich nochmal 40 Tage für eine solide Basis auf das Niveau der Apostel hinunterlässt und festigt ihren Verstand, ja vor allem er festigt das Herz der Apostel durch Worte, durch seine Anwesenheit mit Nachsicht. Das ist das erste Kennzeichen, das er ihnen gegeben hat. Das erste Kennzeichen, dieses erste Instrument, diese solide Basis für diese Zeugen, eine feste Basis. Ein zweites Kennzeichen, eine zweite Vorbereitung oder ein zweites Werkzeug hat er ihnen mitgegeben im Hinblick auf die Geburt der Gemeinde, nämlich eine Perspektive. Vers 3b, da steht es geschrieben, da heißt es, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Das zweite Werkzeug, eine Perspektive. Nach dieser 40-tägigen Unterweisung folgt nun eine Perspektive für die Tätigkeit der Jünger, wenn die Gemeinde dann endlich da ist und Jesus nicht mehr leiblich zugegen ist. Der Jesus, er gebraucht diese Zeugen für sein Reich. Er schreibt hier oder sagt hier für das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist auch das Hauptthema der Apostelgeschichte. In Kapitel 8, Vers 12 sehen wir es, in Kapitel 28, sowohl am Anfang als auch am Ende der Apostelgeschichte. Es geht ums Reich Gottes. Und der Jesus ergibt ihnen diese Perspektive mit und sagt ihnen, wenn ich nicht mehr da sein werde, ich brauche euch, ich will euch gebrauchen, ich will euch haben. Ich will euch in meine Fußstapfen stellen. Liebe Apostel, das Reich Gottes baut sich nicht von allein, auch wenn Gott es könnte. Aber Gott will das Reich nicht einfach durch einen Fingerschnipp bauen und dann ist es da und seine Gemeinde, die wächst so, wie er Menschen hineinplatziert. Nein, er will Menschen dazu gebrauchen, dass seine Gemeinde wächst, dass sein Reich wächst und vorankommt. Er gibt ihnen diese Perspektive mit und sagt ihnen, ich habe euch wertvoll gemacht, ich habe euch dazu auserwählt, diese Dinge des Reiches Gottes zu erfassen. Und deswegen schleife ich euch heute und jetzt noch als Werkzeuge, dass ihr euch dessen bewusst seid, es geht um mein Reich. Und der Jesus hat das sein ganzes Leben zum Ausdruck gebracht, dass er nie seine eigene Ehre gesucht hat. Er hätte das Reich einfach hinstellen können und es wäre da. Aber nein, er möchte seinem Vater Ehre bereiten. Er bereitet seinem Vater Ehre dadurch, indem er schwache Werkzeuge nimmt. Denken wir an die Charaktere nochmal zurück, die er nimmt, dass solche sein Reich bauen und die Gemeinde groß werden lassen. Das ehrt seinen Vater, wenn er Menschen, die er erkauft hat, die eigentlich schwach sind, unfähig, voller Fehler sind, wenn genau diese brauchbare Werkzeuge sind, diese Perspektive gibt der Jesus seinen Aposteln mit. Eine Perspektive, ich will dich gebrauchen, der du vielleicht sehr schwach wärst. Und wir kennen ja das selbst, wenn Menschen unbedeutend sind, schwach sind, aber im Fußball einen einfachen, schwachen Verein voranbringen, der dann zur Meisterschaft kommt oder in die Champions League kommt oder aufsteigt, dann ist das schon ein großes Wunder, das ehrt den Trainer. Das ehrt den, der es geschafft hat, aus einer schwachen Mannschaft ein erfolgreiches Team zu machen. Aber kein Trainer auf dieser Welt bekommt große Anerkennung, wenn er mit einer Mannschaft, die mit Real Madrid die Champions League holt oder mit München Meister wird. Das ist Standard, das ist nichts, was fasziniert, das ist nichts, was Ehre auf einen wirft. Und genauso macht es Jesus Christus. Er gebraucht unfähige, kleine Vereine, so wie dich und mich, um sein Reich voranzubringen. Eine Perspektive, die er hier mitgibt, ich will dich gebrauchen, auch wenn es noch gar keinen Sinn für die Apostel gibt. Das ist aber nichts Neues. Jesaja selbst ging es bereits so. In Jesaja 6, dort hat Gott ihm gesagt, Du wirst predigen, aber die Leute werden nicht verstehen, sie werden nicht hören, sie werden nicht sehen, sie werden dicke Herzen haben. Aber trotzdem, auch wenn du es nicht erleben wirst, Jesaja, irgendwann werde ich mit meinem Volk zum Ziel kommen. Und so war es auch. Jesaja hat die wunderbaren Früchte der Prophetie nie erlebt. Und doch hat Gott sein Wort wahr werden lassen und diese Perspektive, diesen kleinen Einblick, den Jesaja bekommen hat, wahr werden lassen. Jesus gibt eine Perspektive mit. Und nur mit diesem Blick der Perspektive ist die Motivation auch da, Menschen zu Christus zu führen, anhand dieser Perspektive. Neulich war wieder der Kirchentag in Deutschland. Die Geschäftsführerin des Kirchentags, Professorin Christina aus der Au, heißt sie. Sie hat eingangs des Kirchentags gesagt, wir sehen die Menschen anderen Glaubens nicht als Missionsobjekte, die den Kirchentag als Christen verlassen sollen. Geschwister, so kann man nur reden, wenn man diese Perspektive und diese wertvolle Aufgabe nicht vor Augen hat. Ohne Blick für diese Jesus gegebene Perspektive ist keine Missionierung, ist kein Missionsdrang, ist kein Verkündigungswunsch auf dem Herzen drauf. Und deswegen sagt der Jesus auch, es ist das Reich Gottes, das ihr hier beackern werdet. Es ist ein Bau und kein Verwalten. Es ist etwas, das man nicht nur so dalässt und der Herr wird schon richten. Nein, es ist etwas, für das wir einstehen, für diese Perspektive, dass Gott uns brauchen will. Das ist die wahre Annahme der Perspektive für die Zeugen. Ich möchte mich als Werkzeug, der eigentlich unfähig ist, möchte ich mich damit identifizieren, dass Christus sein Reich baut. Und oft wissen die Menschen so viel über uns, welchen Urlaubsort wir bevorzugen, welchen Verein wir mögen, welche politische Gesinnung wir haben, wissen die Menschen sogar. Aber sie wissen kaum oder selten davon, dass wir aktiv interessiert sind und die Perspektive haben, das Reich Gottes zu bauen. Der Jesus, bevor er geht, gibt er dieses zweite Werkzeug mit. Ihr habt eine Perspektive, wenn ich weg bin und der große Knall am Pfingsten kommt. Aber er gibt noch was Drittes mit. Ein drittes Werkzeug, nämlich den Beistand. Das dritte Werkzeug in der Vorbereitung auf Pfingsten ist der Vers 5 und in Vers 8a, da lesen wir es zweimal. Ihr werdet mit Heiligem Geist getauft, heißt es in Vers 5. Und in Vers 8 heißt es noch einmal, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Der Herr Jesus gibt nicht nur diese Perspektive mit, die kann sehr hochmütig machen, ich werde gebraucht, um das Reich Gottes zu bauen. Dieses zweite Werkzeug der Perspektive kann vielleicht stolz machen oder ängstlich machen. Das wusste der Herr Jesus, er kannte seine Jünger durch und durch. Aber um Stolz zu vermeiden und um Angst zu vermeiden, gibt er gleich das dritte Werkzeug hinterher. Ihr bekommt meinen Beistand. Und es ist so schön, dass es sowohl in der Moderation heute als auch in den Gebeten zum Ausdruck kam, jetzt am Pfingstsonntag, dass wir dankbar sind für diesen Heiligen Geist, für diesen Beistand. Hier in diesem Text sind wir kurz vor Pfingsten. Der Beistand war noch kein Standardwerkzeug. Dieser Heilige Geist kam bis dato nur temporär über die Diener. Das heißt, beim Bau der Stiftshütte kam der Heilige Geist über sie, befähigte sie zum Bau und zum Spielen der Instrumente. Sowohl Könige als auch Priester wurden temporär mit dem Geist erfüllt. Er kam und wich auch wieder. Das war nichts Ungewöhnliches. Auch David betet im Psalm 51, Herr, nimm nicht den Heiligen Geist von mir. Das betet er nicht, weil er Angst hat, verloren zu gehen. Das betet er, weil er weiß, dass er den Heiligen Geist zur Befähigung braucht, Gott anzubeten und seinen Dienst in Israel fortzuführen aus seiner großen Sünde mit Bathseba. Und Jesus, er sagt den Jüngern, ich werde euch physisch verweisen, ich werde euch alleine lassen, aber nur physisch. Der Heilige Geist wird weiterhin bei euch sein. Es wird einer da sein, der euch führt und begleitet. Und deswegen nur ein kleiner Abriss in den Genuss, in den die Apostel gekommen sind und in den Genuss, in dieses Vorrecht, in das wir hineingetreten sind, jetzt an Pfingsten, wo der Heilige Geist ja mitgefeiert wird, dass er die Gemeinde gegründet hat und in uns gekommen ist. Und oft wissen wir als Christen gar nicht, was dieser Beistand, den die Apostel angekündigt bekommen haben, für eine Qualität eigentlich für uns ist. Bist du dir dessen bewusst, was dieses Verweisen durch Jesus und durch das Einkehren des Heiligen Geistes für Auswirkungen auf dich und mich hat? Ich möchte nur eine Handvoll kurz nennen, es gibt viel mehr davon, aber diese beeindrucken mich immer wieder aufs Neue, diesen Beistand, dieses dritte Werkzeug, das die Apostel bekommen haben und wir auch. Nur dadurch, dass der Jesus weggefahren ist, konnte der Heilige Geist in uns kommen. Und Jesus kann in der Zeit, während der Geist in uns ist, uns beim Vater vertreten. So heißt es in Römer 8, Vers 34, dass, wenn Satan uns anklagt, Gott uns vertreten wird. Auch in Offenbarung 12, Vers 10 heißt es, dass der Satan als Kläger Tag und Nacht vor Gott erscheint, uns anklagt, aber Gott uns vertritt. Jesus uns vor Gott vertritt. Das ist die Möglichkeit allein aus dem Grund, weil der Geist in uns ist und Jesus jetzt weggehen konnte, um uns vor dem Vater zu vertreten. Eine weitere Qualität ist, dass der Heilige Geist deinem und meinem Geist Zeugnis gibt, dass wir seine Kinder sind. Römer 8, Vers 16 beschreibt dieses. Immer wieder, wenn wir in Anfechtung gelangen, wenn wir in Sünde fallen, wenn wir meinen, Gott kann mich nicht wieder zurückholen. Ich bin so hart gefallen, ich bin so böse gestrauchelt, Gott will mich nicht mehr haben. Dann sei dir dessen bewusst, während dich diese Gedanken plagen, vertritt dich Christus vor dem Vater und Gottes Geist gibt deinem Geist Zeugnis, dass du sein Kind bist. Wenn du oft verzweifelt bist oder Bedürfnisse hast und gar nicht weißt, wie du zu Gott beten sollst, dann tröstet uns Römer 8, Vers 23, wo uns gezeigt wird, dass der Geist Gottes in uns unsere Gebete umwandelt, dass Gott sie überhaupt hören kann. Wir beten so erbärmlich, ich auch. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Wir denken, wir beten so wunderbar, weil es sich gut anhört und es auch wirklich ehrlich gemeint ist. Aber unsere Gebete sind so kümmerlich, sie könnten gar nicht vor Gott kommen, wenn der Heilige Geist sie nicht transformiert und sie Gott gibt. Deswegen heißt es auch an einer Stelle, dass Gott das Gebet eines Sünders, eines Menschen, der nicht sein Kind ist, nicht hört. Bis auf das Gebet um Buße und Umkehr. Das einzige Gebet, wo Gott hört und dann durch den Heiligen Geist, den Menschen drin ist, die Gebete immer umwandelt, dass sie vor Gott brauchbar sind. Was für ein Vorrecht, was für eine Qualität dieses Beistandes, der verheißen wird. Der Heilige Geist ist es auch, der uns erzieht, der uns ermahnt, der uns die Schrift auftut, dass wir sie überhaupt verstehen können. Ich glaube, in 1. Korinther 2 heißt es, dass Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die Schrift für Torheit, für Dummheit halten. Sie können es gar nicht verstehen. Paulus macht ihnen gar keinen Vorwurf. Er sagt gar nicht, wie könnt ihr Gottes Wort nicht begreifen. Für Paulus ist klar, sie haben den Heiligen Geist nicht. Sie können es gar nicht erfassen. Deswegen muss es für sie Torheit sein. Und deswegen tut dir und mir der Heilige Geist Gottes die Schrift auf und die ganzen Tiefen. Jesus hat es ihnen verheißen, Johannes 16, 12 bis 15, dass er sie in die Tiefen hineinführen wird. Und der Heilige Geist, er ist es auch, der in persona dir und mir Gaben verleiht. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, dass jeder eine Gabe bekommen hat, mindestens eine, um an diesem Reich Gottes zu bauen. Der Heilige Geist ist es, der die Gaben gibt. Nicht du suchst sie dir nicht aus, ich suche sie nicht aus, niemand weist sie uns zu. 1. Korinther 12, Vers 11 und 18, da heißt es, der Heilige Geist teilt aus, wie er will, diese Gaben. Das ist dieser Beistand, von dem die Apostel noch so wenig bis gar nichts wissen, der sie erreichen wird. Und deswegen, Geschwister, weil wir diesen Beistand bekommen haben, er hier noch kommen wird, sind Christen immer im Dienst. An der Bibelschule, am EBTC durfte ich lernen, es gibt nur vollzeitlich Angestellte Gottes. Natürlich werden die ein oder anderen Vollzeitlichen bezahlt und leben davon. Aber jeder Gläubige ist im Grunde genommen vollzeitlich im Dienst, weil der Heilige Geist auch immer vollzeitlich in dir und mir drin ist. Du bist nicht allein. Es ist nicht dein und mein alleiniges Handeln. Es ist der Geist Gottes, der wirkt, dich unterstützt. Wenn du mit anderen sprichst, mit anderen betest, andere ermutigen musst, belehren musst, ja, sie vielleicht auch mal ermahnen musst, sie trösten musst und du nicht weißt, was du sagen sollst, wenn du nicht weißt, wie du ihm begegnen sollst, so ist dieser Geist Gottes, diese tragfähige Brücke, zwischen den Aposteln und Gott, zwischen uns und Gott. Ja, eine Brücke zwischen den Aposteln und uns und zu jedem anderen Gotteskind. Das dritte Werkzeug, der Geist, der angekündigt wird für die Geburt der Gemeinde. Wow, was für ein dickes Paket bis jetzt. Sind wir bei der Hälfte angekommen. Was für ein schweres Paket. Was für Werkzeuge. Was für ein Metabo- oder Hilti-Koffer voller Werkzeuge zum Bau der Gemeinde. Aber es geht weiter. Bei all diesen schweren Werkzeugen gibt es ein weiteres Werkzeug, mit dem man vielleicht nicht rechnet, das vielleicht nicht auf den ersten Blick erscheint. Es ist das vierte Werkzeug, Schranken. Wir bekommen Schranken in der Gemeinde, im Aufbau der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit uns Gläubigen, bekommen wir Schranken. Vers 7, da sagt Jesus, oder Lukas schreibt es in Apostelgeschichte, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat. Jesus gibt Schranken auf, er rüstet aus, aber er gibt auch einen Schutzraum. Diese Schranken sind keine Verbote und es ist kein Fingerzeigen. Nein, es sind Ruhekissen. Es sind Schutzräume, damit wir oder die Apostel sich nicht verzetteln. Die Apostel, die wollten nämlich noch gleich viel mehr wissen. Sie wollten gleich alles wissen. Sie haben nach allerhand Dingen gefragt. Baust du das Reich für Israel auf? Wie sind die Zeichen? Worauf müssen wir gucken? Wonach müssen wir uns richten? Und der Herr Jesus sagt, liebe Apostel, langsam, fahrt ein, zwei Gänge zurück. Ich gebe euch ein viertes Werkzeug, Schranken. Ihr müsst nicht alles wissen. Ihr müsst nicht alle Antworten kennen. Ihr müsst nicht auf alle Fragen Antworten geben können. Und ihr müsst auch nicht jedem mit allem zu 100% zur Verfügung stehen. Geschwister, Schranken sind wichtig, damit Nebenfragen nicht zu Hauptfragen werden. Dies würde nämlich den Fokus dieser Zeugen der Apostel verrücken. Diese Schranken sind eine gottgegebene Schutzfunktion, dass Zeugen nicht alles wissen müssen. Die Apostel, aber auch wir, die wir auf den Schultern der Apostel stehen, mit demselben Heiligen Geist ausgerüstet, wir müssen nicht alles berechnen. Wir müssen nicht alles analysieren, was in der Tageszeitung passiert. Was in Israel passiert, was mit Corona passiert, was mit irgendwelchen Spritzen passiert, was mit Zeichen an der rechten Hand und an der Stirn passiert, was mit Chips und mit Codes passiert. Wir müssen uns damit nicht quälen und befassen. Wir müssen es nicht auf die Waage legen und es eins zu eins analysieren und dem Ganzen ein Prädikat, ein Stempel oder eine Richtungsweise geben. Wir müssen nicht ständig mit der Tageszeitung in der einen und mit der Bibel in der anderen Hand kombinieren und gleichzeitig Dinge versuchen zu entschlüsseln. Das müssen wir nicht. Leider ein großes Hobby irgendwelcher archäologischen Christen. In Dingen graben und forschen, wo wir die Antwort eh nicht wissen und kennen. Und uns verzetteln. Und wohlgemerkt, ich sage nicht, dass wir die Zeichen der Zeit nicht erkennen sollen. Auf gar keinen Fall. Wir haben die Zeichen der Zeit von Gott bekommen. Die Propheten schrieben davon und Jesus schrieb davon. Wir haben Zeichen der Zeit bekommen. Auf jeden Fall. Und die gilt es zu berücksichtigen. Aber das sind die Nebenfragen. Leider ist zu allen Zeiten viel Missbrauch getrieben worden. Zu allen Zeiten waren Christen bezüglich dieser Nebenfragen unter Zeichen kreativ, was Zeitpunkte betrifft, was Endzeittheorien und prophetische Spekulationen betrifft. Doch das ist nicht das Hauptthema, Geschwister, und das sagt Jesus gleich vor seiner Himmelfahrt. Er zieht den Zahn und sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Das ist nicht euer Ding. Befasst euch nicht mit Spekulationen. Aber wohlgemerkt, die Themen sind nicht unwichtig. Es sind Nebenthemen. Lasst sie uns nicht zu Hauptthemen machen. Aber dennoch lasst uns diese Themen nicht ganz verwerfen, weil wir uns überhaupt nicht damit befassen. Weil wenn wir das tun, überlassen wir solche Themen den Sekten und anderen Randgruppen, die das dann für sich vereinnehmen. Lasst uns Hauptthemen zu Hauptthemen und Nebenthemen zu Nebenthemen machen und dennoch können wir die Zeichen der Zeit nicht beurteilen. Das hat Jesus bereits in Matthäus 16, Vers 3 gesagt. Wir beachten sie, wir sollen sie aber nicht benutzen. Jesus gewährt uns Schranken. Das nimmt Last und das nimmt Druck. Vielleicht waren die Apostel hier enttäuscht. Ich glaube, am Ende, im Laufe der Apostelgeschichte, waren sie glücklich, nicht alles zu wissen, weil sie ganz andere Herausforderungen zu bewerkstelligen und zu bewältigen hatten. Und dieses Ruhekissen, dieses vierte Werkzeug vor Pfingsten, diese Schranken, ja, ein wirkliches Ruhekissen möchte ich es nennen, das ist nicht irgendetwas, wo Gott uns die Augen verblendet oder uns nicht mitteilen möchte, wo etwas uns vorenthalten möchte. Nein, der Herr Jesus weiß, dass es sehr viele verschiedene Spekulationen und Streitigkeiten im Laufe der Gemeinde ja bis in die heutige Zeit geben wird und eine Denomination neben der anderen ins Leben gerufen und gegründet wird. Und der Herr weiß um diese Umstände. Und er sagt bereits, bevor diese Umstände auftreten, in diesen ganzen wilden Kreisen, in vielen Gemeinderichtungen, in denen wir uns befinden, in diesem großen Sammelbecken, sagte Herr Jesus, verliert den Horizont nicht aus dem Blick. Ihr müsst euren Horizont nicht mit meinem messen. Das, was in meinem Wort steht, das bezeugt, das ist wichtig, das ist das Hauptthema. Und Jesus nimmt dir und mir den Druck. Er nimmt den Druck, dass du nicht jedem Gotteskind alle Fragen beantworten musst, als Pastor nicht alles wissen musst und nicht jedem Rede und Tat zur Antwort zur Seite stehen musst. Wenn Gott uns den Druck nimmt mit diesem vierten Werkzeug des Ruhekissens, dann stelle ich uns eine Frage. Warum bauen wir den Druck dann auf? Warum versuchen wir, diese Schranken zu überspringen oder uns an denen vorbeizuschlängeln? Lasst uns diese Schranken wirklich genießen als viertes Werkzeug vor Pfingsten in Vorbereitung auf die Gemeinde. Jesus gibt ein fünftes Werkzeug mit seinen Aposteln. Neben der sicheren Basis, diese Kennzeichen, neben der Perspektive, das Reich Gottes zu bauen, neben dem Beistand des Heiligen Geistes, neben dem Ruhekissen, diesen Schranken, gibt er etwas Fünftes mit, nämlich er gibt den Zeugen Inhalt. Er gibt den Zeugen Gewicht. Er gibt den Zeugen Materie, über die es zu zeugen gilt. Er gibt ihnen Inhalt. Kapitel 1, Vers 8b spricht davon. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, als auch in Judäa, als auch in Samaria, bis an das Ende der Erde. Das Hauptwort ist hier meine. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus Christus gibt Inhalt mit. Er ist das Zentrum und die Zeugen sind sein. Die Zeugen gehören ihm. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Behauptung, keine Aufforderung. Seid bitte meine Zeugen. Nein, er behauptet es, ihr werdet meine Zeugen sein. Die Apostel, ja, sie waren die Primärzeugen, aber wir sind im Grunde genommen die Sekundärzeugen. Und deswegen ist es sehr relevant für uns, was der Jesus hier sagt. Ihr seid meine Zeugen. Er definiert dadurch den Inhalt. Meine Zeugen heißt, ich bin der Inhalt, von dem ihr zeugt. Ihr zeugt nicht von irgendwas. Ihr zeugt von mir. Ich bin der Inhalt, von dem er zeugt. Und hier wird wiederum ein juristisches Mittel gebraucht, nämlich den Begriff der Zeugen. Im Alten Testament wissen wir, dass Zeugen, 5. Mose 17, Vers 7 steht es, dass Zeugen herangezogen worden sind, wenn es zum Beispiel um eine schwerwiegende Anklage geht. Und sie hatten eine harte Verantwortung. In 5. Mose 17, Vers 7 heißt es, die Hand der Zeugen soll zuerst an ihm sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Zeugen hatten eine juristische Sicht. Es mussten mindestens 2, 3 Zeugen sein, um einen Inhalt, einen Sachverhalt zu bestätigen. Und damit die Zeugen glaubwürdige Zeugen sind, mussten sie auch als erstes die Steine für die Steinigung werfen. Und deswegen hat man sich wirklich wohl überlegt, bin ich denn wirklich Zeuge des Ganzen? Bin ich mir wirklich sicher, was ich gesehen und erlebt habe? Man wirft einen Stein nicht einfach so. Und deswegen mussten es mindestens 2, eher besser 3 Zeugen sein, die dabei sind, damit nicht einfach schnell bezeugt wird und Vorsicht geboten ist. Deswegen war der Inhalt bereits im Alten Testament sehr wichtig, um den die Steine geworfen werden. Und hier sagt Jesus, er greift diesen gleichen Begriff wieder auf, ihr seid meine Zeugen, ich bin der Inhalt. Und es sind 11 Zeugen, die hier sind, nicht nur 2 oder 3. Übrigens auf Basis dieser Stelle in 5. Mose 17 greift Jesus diese auch wieder auf in Matthäus 18, wo es um das Thema Gemeindezucht geht und sich Geschwister ja wirklich schwer tun, Menschen in der Gemeinde zu korrigieren, zu ermahnen, ja, sie vor die Gemeinde zu bringen oder sie sogar aus der Gemeinde zu entfernen. Und Jesus selbst gibt ihnen Mut und sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich dabei, da bin ich unter ihnen. Und ihr könnt Gemeindezucht betreiben und Leute im härtesten Fall aus der Gemeinde entfernen. Ich bin bei euch und ich trage euch mit, wo 2 oder 3 einen Sachverhalt bezeugen. Ein sehr wichtiger Vers, der häufig irrtümlicherweise für eine Gemeinde, für eine Gemeinschaft oft zu Rate gezogen wird. Aber es geht nicht nur darum, dass 2, 3 Leute beieinander sind und das ist Gottesdienst und Gemeinde und Gebet. Das ist zwar auch richtig, aber es geht kontextuell darum, dass Gott uns ermutigt, wo 2 oder 3 zusammen sind, bin ich unter ihnen. Ihr könnt Gemeindezucht betreiben, scheut euch nicht, nimmt die Hand nicht zurück, in Anführungszeichen, handelt, wie damals in 5. Mose. Damals haben sie einen Stein geworfen, wir werfen keine Steine. Wir handeln aber mit demselben Bewusstsein als Zeuge, Gott ist bei uns. Und Jesus gebraucht diesen Begriff, den die Jünger bereits kannten aus dem Alten Testament und auch aus Matthäus 18, wo er sagt, dass er mitten unter ihnen ist, sagt ihnen, ich bin bei euch, ihr seid nämlich meine Zeugen. Unsere Zeugkraft hängt davon ab, wie wir Christus in den Mittelpunkt stellen. Und unser Zeugnis, ja, das ist das Evangelium, das ist unser Zeugnis, ist, dass wir apostolisch bibeltreu sind und handeln. Geschwister, es gibt 2 Gefahren, wenn wir von Zeugnis sprechen in unserer heutigen Zeit. 2 Gefahren oder 2 Fehler, die wir oft begehen. Ein Fehler ist es, dass unsere persönlichen Erlebnisse oft als Zeugnis betrachtet werden. Persönliche Erlebnisse, persönliche Erfahrungen. Jesus Christus half mir in der Notsituation. Jesus war da und da bei mir und hat mich rausgeholt. Das kann sehr ermutigend sein und ist auch schön und wichtig, das weiterzugeben. Aber das ist nicht vollständig. Das kann ergänzend sein. Aber es ist objektiv kein vollwertiges Zeugnis. Unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungsberichte. Martin Lloyd-Jones schrieb dazu, so sind wir als Gemeinde kaum noch von Sekten zu unterscheiden, wenn unser Zeugnis das ist, was wir erlebt haben. Es kann ergänzend sein, ist aber nicht der Hauptinhalt. Unsere Erlebnisse sind nicht das Zeugnis. Das Zeugnis ist Jesus Christus selbst. Im ganzen Wort Gottes sind 200 Stellen, wo das Wort Zeugnis zum Ausdruck kommt. Ich habe nahezu alle gelesen. Nirgendwo wird der Mensch als Zeugnis betrachtet. Wir sind Zeugen, aber das Zeugnis sind nicht wir. Auch wenn das oft umgangssprachlich so gesagt wird. Ja, es kann zum Zeugnis beitragen, was wir mit dem Herrn erlebt haben. Es unterstreicht, aber es ist nicht der Mittelpunkt. Und ein zweiter Fehler, wenn es um den Begriff Zeugnis geht, ist, dass wir oft sagen, ja, das beste Zeugnis ist ein verändertes, gewinnbringendes, glaubwürdiges Glaubensleben. Hört man auch oft Land auf, Land ab und liest dieses auch. So eine Art Konzept des ansteckenden Christseins. Und das steckt an, dieses veränderte, gewinnbringende, glaubwürdige Glaubensleben. Geschwister, auch das ist nicht ein Zeugnis. Spurgeon schrieb dazu, ein fröhlicher Christ ist eine Empfehlung für seinen Glauben. Wie du in ein Schaufenster blickst, so schauen Menschen dich an, um zu sehen, was tief in deinem Herzen wohnt. Aber der Fehler liegt darin, wenn der Fokus auf meine Veränderung liegt und auf mein Handeln gelegt wird. Wenn X und Y so ist, dann will ich nämlich auch so sein. Da hat er vollkommen recht, Charles Haddon Spurgeon. Wir sehen das auch in Apostelgeschichte 8. Da war ein Simon der Zauberer. Er glaubte, er hielt sich zu den Jüngern. Hat sich sogar taufen lassen und war nicht von den anderen zu unterscheiden, nachdem er von Philippus begeistert war. Er wollte wie Petrus sein und die Gaben kaufen und Petrus sagt zu ihm, du bist ein Teufel. Sein Leben schien verändernd, gewinnbringend, glaubwürdig. Auch das ist nicht ein Zeugnis, soll aber das Zeugnis, was der Herr in dir und mir getan hat, unterstreichen. Dein und mein verändertes Glaubensleben sind wichtig, Geschwister. Ja, unbedingt. Aber nicht das ist das Zeugnis an sich. Nicht wir sind das Zeugnis, nicht wir sind die Botschaft. Die Gefahr besteht nämlich, dass Christus aus dem Mittelpunkt an den Rand gedrückt wird und unsere Erlebnisse oder unsere neue Persönlichkeit gesehen wird. Wir unterstreichen dieses bestenfalls auf jeden Fall durch unser Leben, durch unsere Botschaft, durch unser Bezeugen, durch die Hoffnung, die in uns lebt. Ja, dadurch unterstreichen wir das Zeugnis. Aber nicht wir verändern, Christus verändert. Und er ist der Inhalt des Zeugnisses. Er ist das Zeugnis. Und wir sind seine Zeugen. Zeuge sein heißt, nicht von sich zu erzählen. Zeuge sein heißt, vom Inhalt zu erzählen. Vom Gesehenen, vom Geschehenen, vom Tatsachenbestand. Zeuge sein heißt nicht, seine Meinung zu geben oder meine Gedanken aufs Parkett zu legen, meine Eindrücke oder mein Wohlbefinden zum Ausdruck zu bringen. Beim Unfall, den ich selbst erlebt habe, zählte nicht, wie es mir geht und was ich mache. Wurde gar nicht gefragt, wie es mir geht. Wurde nicht mal gefragt, wie ich mich fühle, wie ich aus dem Ganzen rausgekommen bin, was mich gekostet hat, wie viele Punkte ich in Flensburg bekommen habe. Mein Fahrverbot hat keinen interessiert vor Gericht. Keinen einzigen. Juckt nicht. Der Inhalt. Was ist geschehen? Was ist passiert damals in Metzingen an der Kreuzung vor der Tankstelle am Friedhof? Was ist passiert? Der Inhalt, das war wichtig, von dem ich Zeugnis geben sollte. Zeugnis besteht in der Botschaft der Wahrheit. Das ist lebensentscheidend. Die Botschaft der Wahrheit in dem, was die Apostel sahen und verstanden, was sie glaubten und was sie bezeugten. Christus ist gestorben, er ist auferstanden, es gibt kein Heil außer ihm. Er ist der einzige Weg, er rettete mein Leben ein für allemal. Mir ist Rettung widerfahren. Und weil das geschehen ist, bezeuge ich diesen Christus, dessen Zeugnis ich sein werde. Das meint Jesus damit, indem er das fünfte Werkzeug gab, den Inhalt. Er selbst ist das Zeugnis, von dem berichtet wird. Mutter Teresa schrieb in einem ihrer größten Werke, Seite 156 aus dem Buch Her People and Her Work: Wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen, nehmen wir ihn in unser Leben an, dann bekehren wir uns. Wir werden ein besserer Hindu, ein besserer Moslem, ein besserer Katholik oder was auch immer wir sind. Was Gott in deinem Denken ist, musst du akzeptieren. Ja, so denken viele Gläubige, weniger Gläubige. Zeuge sein heißt, das Evangelium zu bezeugen. Es ist in keinem anderen das Heil. Und unser persönliches Bekenntnis geht den Erfahrungen und der Praxis voraus, Geschwister. Das ist der Main Point. Unser persönliches Bekenntnis steht über den Erfahrungen und über der Praxis. Das geht dem voraus. Der Heilige Geist lebte dieses selbst vor. Johannes 16, Vers 13. Da heißt es, der Heilige Geist tut nichts von sich aus. Er spricht nicht von sich, sondern von dem, was er gehört hat. Und das gibt er an die Jünger weiter. Werner de Boer, der Autor der Wuppertaler Studienbibel, er war jahrzehntelang Pastor, ohne errettet zu sein. Er hat das selber zugegeben, bekannt, hat eine Gemeinde geleitet, hat Bücher geschrieben, ohne gläubig errettet zu sein. Er ist erst viel später, nachdem er längst in seinem Dienst war, zum rettenden Glauben gekommen und hat dann diese wunderbare Wuppertaler Studienbibel geschrieben. Werner de Boer schreibt, erst die Kraft des Heiligen Geistes beglaubigt das Zeugnis von Jesus für das Gewissen der anderen, so dass sie zum Glauben kommen oder sich gegen die Wahrheit aufbäumen, die sie doch nicht mehr leugnen können. Die Kraft des Heiligen Geistes beglaubigt das Zeugnis von Christus. Kommen wir zum sechsten Werkzeug, zum letzten Element zur Vorbereitung vom Pfingstereignis zum Bau der Gemeinde. Christus gibt eine Hoffnung mit. In Vers 11, Apostelgeschichte 1, Vers 11, da sagt er, dieser Jesus, oder diese Engel sagen es über den Jesus, dieser, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Das letzte Werkzeug ist es, wenn Pfingsten, dieser große Knall kommt, die Hoffnung auf ihn. Das letzte Werkzeug ist Hoffnung. Jesus Christus kommt wieder, sei es zur Entrückung, sei es als König für Israel. Diese Hoffnung gibt dem ganzen Auftrag, Zeuge zu sein, einen Sinn. Es ist nicht umsonst, Es ist aber auch nicht für ewig, Zeuge zu sein, denn der Auftrag wird ein Ende finden. Viele blicken auf die Naturkatastrophen, blicken auf die Corona-Pandemien oder auf politische Entwicklungen, fragen sich, wann kommt der Antichrist, fragen sich, wer wird er sein? Ist er in Rom, ist er in Jerusalem, sitzt er in New York, sitzt er vielleicht jetzt in Moskau mittlerweile? Es gibt immer neue Orte, wo der Antichrist sitzen könnte. Würde mich nicht wundern, wenn Kiew bald kommt oder sonst irgendwas in diese Richtung. Welche Schale der Posaune hören wir gerade oder welche auch nicht? Geschwister, in Zeiten der Anfechtung, in Zeiten der Diskussion gibt es dieses letzte, sechste Werkzeug. Jesus kommt wieder. Er hat seine Zeugen nicht vergessen. Bei all den Fehlern und diesen Baufehlern der Gemeinde, die wir mit unseren Geschwistern, an unseren Geschwistern tun, unser Versagen beim Bau der Gemeinde, wo wir einander, füreinander da sein sollten, aber uns eher schaden, wo wir uns helfen wollen oder sollen, aber uns eher Leid antun, bei all diesen Baufehlern und Versagen im Alltag gibt Christus die Hoffnung mit: Ich werde bei euch sein, ich bleibe bei euch, bis der Auftrag zu Ende ist. Die Hoffnung ist, ich nehme euch zu mir, ich bringe dieses Werk zu Ende. Das ist das letzte, sechste Werkzeug. Ich komme zum Schluss, Geschwister, und fasse zusammen. Die Apostelgeschichte beginnt nicht mit der Geschichte an sich, wie die Gemeinde und die Apostel agieren, nein, sie beginnt mit der Zurüstung auf Pfingsten hin. Diese Apostelgeschichte, diese 30-jährige Geschichte, so lange geht die Apostelgeschichte. Und diese ganze Arbeit der Apostel an sich, sie beginnt nicht sofort mit dem Handeln, sie beginnt nicht gleich mit dem Heiligen Geist, der runterkommt und dann geht's los. Nein, diese Apostelgeschichte und auch Pfingsten beginnt etwas früher als heute. Es beginnt mit der Vorbereitung des Events. Das Zurechtlegen der Baumaterialien, das Zurüsten der Werkzeuge. Heute an Pfingsten feiern wir den Bau, den Start des Baus. Was wir uns angeguckt haben, ist die Vorbereitung dieses Baus, dieses Heranbringen der Materialien und der Stützwerkzeuge. Und in Phasen unseres Versagens, auf dieser Baustelle, auf der wir uns befinden, sind wir uns dessen bewusst, die Arbeit geht mit uns weiter, weil der Herr uns als Werkzeug auserkoren hat. Auch wenn wir versagen, ich sage immer so schön, man braucht nicht immer nur einen Hammer, um Nägel in die Wände zu schlagen. Wir können es auch mit Flaschen tun. Der Nagel ist in der Wand nachher drin. Keiner sieht mehr nachher, womit der Nagel in die Wand hineingeschlagen wurde. Gott gebraucht nicht nur Hammer und wunderbare Hilti-Maschinen, er gebraucht auch Flaschen. Das Ergebnis ist nachher da, so wie er es sich ausgemalt, wie er es sich gedacht hat. Und das ist diese Hoffnung, die er mitgibt in dieser Zurüstung der Werkzeuge. Brauchbar gemacht zu sein. Und die Frage soll abschließend an dich und mich sein: Trägt dich diese Hoffnung durch? Ist Pfingsten für dich und mich nochmal ganz anders bewusst geworden, dass es nicht nur dieses großartige Ereignis mit 3000 erretteten Seelen in Jerusalem und dieser gigantischen Predigt des Petrus war, sondern dass Pfingsten vorbereitet wurde, diese Geburtsstunde, weil Jesus Christus Fürsorge und Nachsicht für dich und mich lebte, um uns vorzubereiten. Deswegen die Ermutigung heute am Pfingsten: Sei ein Zeuge, du bist bestens ausgerüstet mit diesen Werkzeugen. Und du hast vieles zu berichten ab heute, weil du und ich die beste Nachricht haben. Amen.